Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo da draußen und willkommen bei 2,1 Millionen, dem Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Hier ist wieder Elisa Schulz und diesmal sind wir wieder auf Tour. Wir sind in Calwe, das ist eine kleine Stadt in der Altmark. Wie viele andere kleine Städte in Sachsen-Anhalt kämpft diese Stadt mit demselben Problem. Was macht man also, wenn in einer Kleinstadt immer mehr Menschen wegziehen, wenn Geschäfte schließen, wenn Häuser leer stehen? Man könnte versuchen, neue Unternehmen anzusiedeln. Man könnte Straßen bauen oder Förderprogramme auflegen oder man holt eben einfach Künstler in die Stadt. Genau das passiert hier seit mehr als 10 Jahren in Calwe. Dort werden leerstehende Häuser zu Ateliers, internationale Künstler kommen in die Altmark und aus einer kleinen Stadt ist ein ungewöhnlicher Kulturort geworden. Die Frau hinter dieser Idee sitzt heute bei uns hier. Es ist Corinna Köbele, beziehungsweise sitzen wir bei ihr im Wohnzimmer. Sie hat die Künstlerstadt 2013 gegründet und treibt das Projekt bis heute voran. Schön, dass Sie da sind, beziehungsweise, dass wir hier sein dürfen.
Ja, gerne. Herzlich willkommen in der Künstlerstadt.
Dankeschön. In einem Zeitinterview 2019 haben Sie gesagt, dass Sie nicht mehr zusehen wollten, wie Calwe immer leerer wurde. Junge Menschen gingen weg, Nachbarn starben, Geschäfte stehen leer. Sie beschrieben im Interview damals das Gefühl, als Ihre Stadt stirbt und Sie schauen dabei zu. Wenn Sie heute zurückblicken, wie erinnern Sie sich denn an die Anfänge?
Ja, das war schon ziemlich spektakulär, weil wir haben ja eigentlich begonnen mit null Geld und viel Idee und Vision. Und es war wirklich 6 Frauen, die zuerst kamen mit Putzeimer und Lappen bewaffnet sozusagen, um Gebäude wieder sauber zu machen, um den ersten Sommercampus auszurufen. In Windeseile haben wir den dann durchgeführt. Und es ist eigentlich enorm gewesen, was wir in der Zeit geschaffen haben. Alles auch ohne Geld. Wir haben ja dann 2014 den Demografiepreis von Sachsen-Anhalt bekommen und die Laudatorin meinte dann, man dürfe gar nicht laut sagen, mit wie wenig Geld wir ein Jahr Kulturarbeit auf höchstem Niveau gemacht hätten. Das ist aber nur deswegen so gewesen, weil ich gar nicht wusste, dass man für diese Arbeit, die wir gemacht haben, Geld bekommt. Und das war schlichtweg Unwissenheit. Man sagte mir sowas ja auch nicht. Es gibt keine Stelle, die auf einen zukommt und sagt, hey, du machst tolle Arbeit, ich gebe dir mal Geld oder kannst du da was beantragen? Das war ja nicht. Und wir haben wirklich enorm viel ehrenamtlich gewuppt. Jeder hat was beigetragen, was er konnte. Und haben wirklich auch im Anfang eine Stimmung erzeugt von, wow, hier geschieht jetzt endlich mal was. Und viele waren so im ersten Sommercampus, wir haben es immer genannt, vom Sommercampus Fieber angesteckt. Ja, jeder war neugierig, was passiert denn hier? Jetzt kommen internationale Künstlerinnen rein und waren völlig baff irgendwie darüber, dass im Grunde die tatsächlich nach Calwe gekommen sind aus aller Welt.
Wie ist denn die Grundidee entstanden? Wie haben Sie sich denn gefunden als Gruppe Frauen?
Ja, wir haben im Grunde eigentlich war es so die Idee, wir möchten mehr Fülle in die Hülle reinbringen. Wir möchten wirklich mehr Leben in die Stadt bringen. Wir wollen auch, dass andere Menschen merken, wie schön das hier ist zu leben und dass es hier eine Menge Potenziale bietet. Wir haben eigentlich einfach mal losgelegt. Ich habe die Idee gehabt mit dem Sommercampus und die anderen haben da gesagt, ja, das können wir doch machen, das ist doch toll. Und dann haben wir halt Häuser und Wohnungen gesucht und Besitzer überzeugt, dass die uns diese geben, kostenfrei. Und das haben sie dann auch erstmal gemacht. Und ja, dann sind wir halt eben losgestartet und dann viel Recherchearbeit und abends dann nochmal hingesetzt und geguckt, welche Verbände, Hochschulen kann man anschreiben, um Künstler und Künstlerinnen zu erreichen.
War das schwierig, die Eigentümer zu überzeugen?
Das war sehr schwierig. Und das war wirklich, weil ja auch niemand wusste, was soll das mit dieser Künstlerstadt Calwe? Also es war ja überhaupt keine Idee da, was kann das werden oder was ist das, eine Künstlerstadt? Es gibt eine Künstlerstadt in Gmünd und hatte mir die ein bisschen vorher angeguckt, ein halbes Jahr vorher angeguckt. Die hat aber einen anderen Ursprung und auch eine andere Grundidee. Aber ich bin ja selbst auch künstlerisch tätig, neben meinem Hauptjob damals gewesen, und fand einfach Kunst ein wunderbares Mittel, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Und auch Kunst gibt einfach eine Menge Impulse für gesellschaftliche Entwicklung. Und von daher dachte ich, es ist einfach wichtig, wir bringen hier in die vielen leerstehenden Häuser, meine Idee waren 100 Künstler rein.
Ich stelle mir das jetzt damals so vor, dass natürlich Kalbe die typische Sachsen-Anhalt-Kleinstadt war. Plötzlich passiert hier was. Wie haben die Menschen vor Ort reagiert?
Also es gab sehr viele, die uns unterstützt haben und wirklich gerade halt eben so ganz am Anfang. Wir hatten am ersten Tag vom ersten Sommercampus hatten wir vergessen, Kühlschränke zu besorgen für die Wohnungen. Und haben wir natürlich aufgerufen, wer hat noch einen Kühlschrank irgendwo in der Gartenlaube stehen und braucht den gerade nicht. Und dann haben wir Kühlschränke abgesammelt und in die Wohnungen gebracht. Also ja, und jeder hat irgendwie so ein bisschen mitgemacht. Ja, und aufgeräumt, geputzt, Sachen rangeschleppt. Wir haben die auch möbliert, die Wohnungen. Und da brauchten wir Möbel und Geschirr. Und jeder brachte irgendwie was vorbei und sagte, ich brauche es nicht mehr, das könnt ihr doch verwenden. Und das fanden wir eine richtig schöne Idee. Also da zogen sehr viele mit. Ja, auch dann, als die Künstler und Künstlerinnen da waren, da gab es natürlich viel Irritation. Ja, eine Künstlerin hatte als Kunstprojekt, dass sie jeden Tag deutlich machte, was sie macht als Künstlerin. Und hat das öffentlich gemacht, an ihrem Briefkasten gehängt, was sie macht gerade. Also zum Beispiel Wäsche waschen, duschen, Katze füttern. Und dann hingen sie aber auch die Wäsche zwischen den Bäumen hier auf. Und dann kamen dann Bürger auf mich zu und meinten, oh, ihr habt vergessen, den Stipendiaten richtige Aufhängemöglichkeiten für die Wäsche zu geben. Die Armen müssen jetzt auf der Straße die Wäsche trocknen. Ja, also es war schon ziemlich kurios, was da so an Geschichten passierte.
Ja. Wir hatten uns gerade im Vorfeld zu der Aufnahme schon mal kurz unterhalten. Wir sitzen hier im Gebäude der alten Brauerei gegenüber. Das alte Gericht gehört auch irgendwie dazu. Können Sie uns vielleicht an einem Haus mal mitnehmen, was über die Jahre passiert ist?
Ja, also gerne. Also wir können es gerne auch am Gericht deutlich machen. Also dieses Gericht ist ein wunderbares Gebäude. Hohe Räume, helle Räume. Und ich guckte da jeden Tag drauf, weil ich es von meinem Frühstücksfenster sozusagen aus immer beobachtete. Und da brachte im Grunde die Stadt nur Sperrmüll ein und schmiss den zweimal im Jahr raus. Und ich dachte dann, als wir dann begannen, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir da in dieses Haus reingehen könnten. Und habe dann eine Nutzungserlaubnis erwirkt über den Bürgermeister, aber nur fürs Obergeschoss. Ins Untergeschoss durften wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Künstler ja sehr kreative Leute sind und das Untergeschoss mit dem vielen Sperrmüll war hochattraktiv.
Ja,
und dann gab es plötzlich auch Kunstwerke im Untergeschoss und lange Diskussionen, warum dann jemand da die Wand bemalt hat. Ja, die war dann halt bemalt. Ja, das war dann halt so. Und irgendwann haben wir immer regelmäßig dort im Sommer halt eben den Sommercampus, die Ateliers drinne gehabt. Tolle Räume einfach. Die Stipendiaten haben sich sehr wohl gefühlt. Und 2018 kam die Stadt auf uns zu, weil sie meinte, ob wir das Haus nicht übernehmen wollten. Und wir haben 2016 einen ziemlichen Bruch gehabt, weil 2015 alle unsere Wohnungen mit einem Schlag weg waren. Und die ganze Leidenschaft und Herzblut, was da in diese Sanierung von diesen Wohnungen floss, war dahin. Und wir haben dann wirklich gesagt, wir brauchen Eigentum. Und wir wollten dann in der revolutionären Mitgliederversammlung im Februar 16 haben wir entschieden, wir wollen das Gericht haben und die nebenliegenden Gebäude oder die Wiesen daneben. Und wir wollten den Kulturhof kaufen. Aber wir hatten gar kein Geld. Und wir haben beides ohne Geld gekauft. Also das war dann wirklich das Gericht auch. Und wir wollten es eigentlich noch gar nicht haben, wegen den Versicherungen, die natürlich auch ziemlich teuer sind. Und dann haben wir es aber gekauft. Im Dezember 18 haben wir es für 1 Euro bekommen, zum symbolischen Preis von der Stadt.
Oh, das ist ja nett.
Ja, die wollten es loswerden. Also die Nordseite vom Dach war so kaputt, dass wirklich, also es nicht mehr einen Winter überstanden hätte und dann wäre das Dach eingekracht. Und das haben die natürlich auch gesehen. Und so eine Immobilie, die zusammenfällt, ist natürlich noch schlechter irgendwie zu vermarkten. Und deswegen haben sie dann uns die überlassen. ja, freundlicherweise. Und wir waren natürlich froh, dass wir dafür nicht einen Kaufpreis großartig entrichten mussten. Aber Sanierungskosten hatten wir ja trotzdem. Das Haus stand 22 Jahre leer. Ja, und es ist halt eben schon für so ein Riesengebäude einfach sehr schädlich. Ja. Aber mittlerweile hat es ein Dach, ein neues, eine PV-Anlage. Mit der PV-Anlage haben wir die erste Ladesäule nach Kalbe geschafft. Wir haben jetzt die Fenster gemacht und eine Tür und jetzt den nächsten Förderantrag auch schon durchgekriegt, wo wir dann den Rest machen mit der Fassade und auch dann noch die Räume verändern und die Elektrik, die ist noch ganz im Argen. Und ja, und dann haben wir erstmal lange Zeit Ruhe in diesem Gebäude.
Hofft man, ja. Das ist ja. Was ist es, was ist denn heute im alten Gericht drinne?
Jetzt gerade sind die Sommercampus-Stipendiaten da. Wir haben in diesem Jahr haben wir 24 Stipendiaten aus 12 Nationen, die bei uns residieren zwischen 2 und 4 Wochen. Und die lieben diese Räume, weil die auch total Geschichte atmen. Also da sind die Tapetenreste von dem ganzen Jahrhundert noch da zu entdecken. Und die Räume sind einfach klasse zum Arbeiten. Und von daher, die fühlen sich sehr, sehr wohl da drinnen. Wir nutzen es aber auch für die Workshops. Wir werden meistens so ein bisschen missverstanden von wegen, ja, ihr wollt die nächste Künstlerkolonie nach Ahrenshoop und Worpswede werden. Ja, auch. Aber das ist nicht der Sinn von unserer Arbeit, sondern wir bieten eine ganze Menge zum Beispiel Workshops an oder bieten Treffpunkte an. Wir machen offene Frühstückseinladungen, vorlesende Abende, einfach um das Miteinander wieder zu fördern und auch Menschen wieder an ihre kreativen, gestalterischen Potenziale zu erinnern.
Es klingt auf jeden Fall wie eine schöne kreative Grundlage, inspirativ. Unsere Hörer können ja nun die Stadt nicht sehen oder das, was sie hier geschaffen haben. Vielleicht können sie es mal ein paar Worten beschreiben.
Ja, also mittlerweile haben wir 4 Häuser, 3 Grundstücke in unserem Eigentum. Wie gesagt, alle ohne Geld gekauft. Und das müssen wir jetzt noch irgendwann zusammenkratzen, um das dann zurückzugeben. Ja, wir sanieren fleißig diese Häuser, weil es alles auch schwer sanierungsbedürftige Gebäude sind. Und wir haben insgesamt 12 Immobilien, die wir mit Kunst und Kultur beleben, in unserer Hand. Und da sind halt eben auch dauernd Sachen zu machen, die wir dann machen. Die haben wir von den Eigentümern mehr oder weniger überlassen bekommen. Aber wir gucken natürlich, dass die auch in gutem Zustand bleiben. 20 Leute im harten Kern, 10 im weichen Kern. Das ist der eher jüngere Kreis, die sich mehr um die Inhalte kümmern. 147 Mitglieder weltweit, von Shanghai über Schweiz bis Kalbe. Und wachsen. Also es kommen immer mehr dazu. Uns sind 20 Menschen auch allein nur durch die Künstlerstadt nach Kalbe gezogen. Und wir sind hier vorwiegend in der Altstadt tätig, wegen der Gebäude, die wir haben. Aber wir machen ganz viel auch im Rahmen der Stadt und Stadtentwicklung und Regionalentwicklung. Also wir bieten Workshops in anderen Teilen der Stadt auch an oder wir sind in Kooperation zum Beispiel mit der AWO. Da bieten wir ein Smartphone-SOS-Hilfekurs an für die Seniorinnen oder solche Dinge mit Jugendlichen jetzt auch. Das sind der Hort und die AWO-Tagesgruppe zum Beispiel. Also wir sind sehr, sehr gut vernetzt in der gesamten Region mit ganz vielen Vereinen und Initiativen und geben auch gern unser Wissen weiter. Wir haben einmal im Jahr auch einen Fördermittel-Finden-Workshop für alle offen, wo wir dann unsere Tricks und Tipps halt weitergeben, wie man an Geld für die eigene Arbeit kommt, damit es einem nicht so gehen muss, wie uns es ergangen ist im ersten Jahr.
Ja, das ist ein schönes Angebot. Wir haben ja jetzt viel über die Anfänge gesprochen. Wenn Sie heute durch die Stadt gehen, wie sehen Sie das? Was nehmen Sie wahr?
Naja, also erstmal sind es schon mal sanierte Gebäude, ja, die wirklich richtig schön saniert worden
Vielleicht
sind.
Vielleicht ganz kurz, viel Altbau, viel Fachwerk.
Ja.
Ja, nur, ja, also, dass sich die Hörer ja, das auch mal vorstellen
ja, okay.
können.
Ja. Also die Altstadt ist wirklich noch komplett erhalten als Altstadt in seiner ursprünglichen Struktur aus dem 11. Jahrhundert. Und die Wegeführung und die Häuserzeilen und auch manche Grundmauern von den Häusern sind noch so wie früher da waren. Und umflossen von der Milde, sehr romantisch. Das war zur Wehranlage eigentlich, aber jetzt ist es ein wunderschöner Spaziergang an der sozusagen Außengrenze der Altstadt lang. Es ist ein traumhafter Ort. Man wundert sich, weil die Straßenführung, die eigentlich hauptsächlich durch Kalbe führt, die zeigt die schönsten Seiten von Kalbe gar nicht. Und jeder, der dann wirklich sich traut, abzubiegen in die Altstadt, ist immer völlig baff. Ja, weil es so eine sehr gemütliche kleine Altstadt ist, nennt sich auch Pottkuchen, ja, weil es halt so eine Struktur hat wie so ein Pottkuchen mit der Häuserzeile und drinnen den Gärten, die dann vertieft liegen sozusagen, muss man sich das so vorstellen. Ja, eine Kirche aus dem 11. Jahrhundert, Feldsteinkirche, und einfach sehr romantisch verträumt. Ja, und leider aber auch, und das ist genau das, warum wir aktiv geworden sind, 30% Leerstand. Also es sind sehr viele Freiflächen da. Es sind Häuser da, wo nur ganz wenige Leute noch drin leben. Manchmal nur einer drin lebt und große Häuser, manche verfallen. Da muss halt eben auch dringend was passieren. Und das haben wir halt eben jetzt mal begonnen. Und deswegen freut's auch manche Leute sehr, weil nämlich gerade auch diese Denkmale, wir haben lauter Denkmale, erhalten werden, ja, in dieser Altstadt.
Ja, wir waren vorher bei der Frage, was sich verändert hatte. Da hatte ich Sie dann unterbrochen. Ja. Vielleicht können wir da nochmal ansetzen.
Ja. Ja, was hat sich verändert? Also jetzt in den Köpfen und den Herzen der Menschen, glaube ich, ist so etwas wie eine Fremdenneugier entstanden. Also am Anfang war man vielleicht sehr skeptisch noch, weil da kommen ja so viele aus anderen Ländern und was passiert denn da? Und mittlerweile werde ich dann schon auch angesprochen von jemandem, ach, man sieht gar keine bunten Räder, was ist denn mit euch los? Und das war gerade kurz nach Corona und da hatten wir ein Festival absagen müssen. Ist aber total aufgefallen, das war mir gar nicht so klar, ja. Also es sind andere Menschen hier im Ort durch uns hineingezogen worden. Es sind neue Impulse gesetzt worden, kulturelle Impulse. Und wir machen im Grunde alles das, was halt eben die anderen nicht machen, weil wir über die Förderung die Möglichkeit kriegen, auch kulturelle Vielfalt zu gewährleisten und nicht angewiesen sind, wirtschaftlich unbedingt jetzt tätig sein zu müssen. Und das als gemeinnütziger Verein ist unsere große Chance auch. Also wir bieten eine ganze Menge an für Kinder und Senioren, aber auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und nehmen alle die ins Boot, die eigentlich nicht so ganz beachtet werden. Also auch bei den Geflüchteten in Afghanistan und Syrien, die kamen 14, 15, waren wir die Einzigen, die sich um die gekümmert haben. Und da haben wir ganz tolle Sachen auch gemacht. Also gearbeitet, aber auch ganz tolle Partys gefeiert. An die erinnere ich mich noch sehr gerne. Oder wir hatten einen Chor, ich kann ein bisschen Afghanisch jetzt sogar singen. Und ja, haben wirklich tolle Initiativen gemacht. Genauso auch bei den Ukrainern. Ja, da waren wir diejenigen, die halt eben die Möbel zusammengesucht haben, mit den Leuten zu den Behörden gegangen sind und auch natürlich geguckt haben, dass die eingebunden werden in das gesellschaftliche Leben. Also das sind immer die Aufgaben, die sozusagen wir machen. Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, dass Gesellschaft gut funktionieren kann, dass wirklich alle auch eingebunden werden, die in einem Ort leben und nicht welche hinten runterfallen oder nicht beachtet werden oder gar nicht erst angesprochen werden.
Wenn ich mal kurz zusammenfasse, Sie können mich gern korrigieren, aber der Grundgedanke klang ja so ein bisschen an, dass Sie versuchen, so gegen den demografischen Wandel zu arbeiten. Das ist natürlich in der Altmark eine besondere Herausforderung. Bis 2040 sollen es ja einen Rückgang um 17% geben.
Ja.
Es ist ja nicht nur ein Thema von der Altmark, es ist ja ganz allgemein ein Thema. Aber was bedeutet denn so eine Entwicklung für die Stadt wie Calbe?
Natürlich bedroht das im Grunde auch Calbe, ja. Und ich bin immer ein bisschen baff, weil sehr viele Menschen das überhaupt nicht auf dem Plan haben. Ja, die denken ja nicht dran. Aber als es neulich mal, das ist schon ein paar Jahre her, dann zum Wegfall einer Buslinie kam, die ziemlich wichtig für die Seniorinnen und Senioren ist, um überhaupt nach Salzwedel zum Arzt zu kommen, war der Aufschrei groß. Und das ist aber ein Teil von demografischem Wandel gewesen. Und die meisten Menschen haben das überhaupt nicht im Plan, dass irgendwann Grenzen erreicht werden, wo auch einfach die Supermärkte zumachen, weil die dann sagen, wir haben jetzt so eine geringe Einwohnerzahl, dass die Kaufkraft nicht da ist, um dann diesen Supermarkt zu halten. Und das kapieren die immer nicht. Die denken dann, ach ja, es wurde ja jetzt wieder einer gebaut, ein Supermarkt, aber wie schnell die auch geschlossen werden können, das haben die meisten nicht im Kopf. Ja, und das sind ganz knallharte Wirtschaftsanalysen, die getroffen werden und dann hört's auf. Ja, oder dass zum Beispiel Baukredite in der Altmark von bestimmten Banken gar nicht mehr gegeben werden. Also solche Dinge sind ja ziemlich wichtige Informationen. Und natürlich, ich sehe das schon. Und ich merke das auch. Und ich würde ja gerne, neulich war die Bertelsmann Stiftung hier und die war völlig geflasht von dem, was wir hier gemacht haben und hat mich auch sehr gefreut. Und wir haben uns dann so richtig warm geredet. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir 5 Leute, und 10 Jahre Zeit und die Altmark sieht anders aus. Ja, weil die Ideen für die Entwicklung des ländlichen Raumes gibt es. Aber es nimmt keiner Geld in die Hand, um das wirklich umzusetzen. Und wir würden es gerne machen. Da waren sie ein bisschen baff, ja, so, wie sagt die das? Ja, natürlich kann das auch ein bisschen zu weit sein. Vielleicht bin ich auch ein bisschen größenwahnsinnig. Ich kann alles sein, das ist auch nicht so wichtig. Man sieht ja, ob es wirkt oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wir haben nämlich einmal in einem Corona-Monat haben wir eine Werbekampagne für Kalbe gestartet unter dem Hashtag Kalbe erleben. Hm. Und wir haben immer, weil halt eben nichts zu tun war, das war Februar 21 und da war so, ja, jeder war entweder krank oder irgendwie ausgenockt und nicht richtig auf dem Plan. Aber ich habe gedacht, Mensch, wir nutzen mal die Zeit und machen ein bisschen Werbung für Kalbe. Und zwar immer im 3-Schritt, wo kann man wohnen, wo kann man arbeiten und wie kann man seine Freizeit verbringen. Und haben dann wirklich immer so kleine Pots zusammengeschnürt und dann bestimmte Zielgruppen angesprochen, Ärzte, Lehrer, Familien, Azubis. Und die Resonanz, wir hatten 2021 dann wirklich ein Festival mit Modell und tralala. Es war also sehr schwierig alles, aber wir haben es durchgekriegt. Und dann kamen aber die Leute auf uns zu und sagten, ich würde gerne mal diese Wohnung sehen oder kannst du mir mal sagen, wen ich da ansprechen will? Ich hätte Interesse. Ja. Und wir haben wirklich nur einen Monat ein bisschen geworben. Und ich bin mir sicher, die Infrastruktur, die jetzt noch da ist, ist sehr attraktiv für viele. Aber niemand denkt das, wenn jemand sieht 2234 Einwohner in der Stadt. Ja, dann denkt man Dorf. Aber wir haben einen Stadtcharakter nach wie vor. Und wir haben eine Infrastruktur, die auch das vorhält mit Hausärzten, Zahnärzten, Apotheke, Post, 2 Banken, 3 Kindergärten, Schule. Also das sind alles solche Sachen, die ganz schön wesentlich sind, zum Beispiel für junge Familien, die auch sagen, ich habe keine Lust mehr in der Großstadt zu leben. Und diese Menschen kriegen wir. Und dann natürlich durch die Künstlerstadt. Also wir haben ja auch schon 20 Leute nur durch unsere Arbeit nach Kalbe gezogen. Und wenn wir aber mehr Power hätten, Personalpower, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir doch nochmal was anderes schaffen werden. Also wir haben auch ein großes Projekt in Angriff genommen, um in der Altmark an 10 Orten die Welt nochmal ein bisschen zu drehen. Das ging über das Bundesministerium, Landheimat innovativ. Leider sind wir nur bis zur 2. Runde gekommen. Fand ich sehr bedauerlich. Ich hätte es sehr gerne umgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Altmark als Region auch so viel Potenzial hat, dass da noch viel mehr möglich ist. Aber ich brauche Unterstützung. Und zwar erstmal im Rahmen von Personal und zweitens im Rahmen von weiterem Geld. Wobei das Personal kann ja auch wiederum Geld generieren. Also das würde dann wahrscheinlich dann sich selbst auch tragen. Aber ich brauche erstmal dieses Personal. Ja.
Was würden Sie denn ändern? Was wäre denn...
Also meine Idee von der Altmark ist im Grunde, wir haben jetzt ja ganz viele Initiativen, die schon da sind. Und ich habe sehr große Sorge, dass die in den nächsten Jahren durchhalten werden. Und meine Idee wäre, die Altmark als Modellregion für soziale Innovation zu etablieren, und zwar als europäische Modellregion für soziale Innovation. Und würde gerne im Grunde so verschiedene Hubs zu machen, weil manche sind sehr mit Ökologie beschäftigt, manche mit neuem Bauen, manche sind mit Schule, neue Schulsysteme etc. beschäftigt, manche mit Freizeitgeschichten. Und dass man dort so verschiedene Inseln schafft und dann im Grunde die stärkt in ihren thematischen Gebieten und dann aber parallel noch eigentlich auch Menschen reinzieht in die Altmark und zwar über Jugendbauhütten. Das ist jetzt ein geschützter Begriff über den Denkmalschutz, aber ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Bauhütte macht, die halt eben wirklich mit jungen Menschen belegt wird über mehrere Jahre. Parallel dazu moderierte Dorfentwicklung, dass man die Menschen befähigt und unterstützt. Was wollt ihr mit eurem Ort machen? Wie soll der aussehen? Was fehlt euch? Wie könnt ihr im Grunde eure Zukunft neu sehen? Und dann noch kulturelle und kreative Angebote, damit das Ganze vielleicht forciert wird oder nochmal pointiert wird oder dass dort halt eben auch nochmal ein Impuls von der Kulturseite oder Kunstseite reinkommt. Und mit diesen 3 Interventionen, das war so das Konzept, würde ich gerne die Altmark an 10 Orten empowern. Und ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert. Ja, weil es sind ja schon eine ganze Menge Akteure da. Und die zu stärken jetzt auch in dieser Zeit ist total wichtig. Und ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir das wirklich bekommen könnten, weil ich sehe die Altmark in diesen drei Großstädten Leerland sozusagen als einen Gewinn, dass wir im Grunde hier diesen Luxus der Leere abschöpfen können und wirklich neu auch gestalten können. Und das würde ich mir wirklich sehr wünschen, wenn da Unterstützung käme. Und wir sind da sehr bereit. Also eigentlich geht's ja nichts weiter darum, als unser Konzept, was hier in Kalbe schon seit 13 Jahren läuft, noch mal ein bisschen zu skalieren. Ja, wir sanieren die Gebäude nicht mit jungen Leuten, auch mit jungen Leuten, aber eigentlich mit 60, 70-Jährigen hier. Und ja, haben aber kulturelle Interventionen und wir haben halt eben die Internationalität, die Befruchtung, den Austausch. Und ich glaube, solche Sachen sind sehr gewinnbringend. Und ich könnte mir auch neue Wirtschaftsideen für die Altmark vorstellen. Wie gesagt, an Ideen fehlt es nicht. Es fehlt an Unterstützung. Ja, es fehlt an finanzieller Unterstützung durch Personal. Und ich würde es gerne machen. Und wir haben auch im Grunde genügend Menschen, die in der Altmark sind, die auch darauf warten. Ich habe also im Rahmen dieses Antrags an das Bundesministerium habe ich Letter of Intent gesammelt und ich war völlig erstaunt, wie viel zusammenkam. Ja, von Initiativen, aber auch von Organisationen, also der Bund Deutscher Architekten Sachsen-Anhalt zum Beispiel oder die SALEC. Es war toll, ja, wo ich gedacht habe, Mensch, da lässt sich noch viel mehr bewegen. Und wenn wir diese ganzen Kooperationen, diese Vernetzungen nutzen, kann total was rauskommen. Ja.
Sachsen-Anhalt ist ja nun ein sehr ländliches Bundesland einfach und die Altmark ist ja nur ein Teil davon. Die anderen Landkreise könnten sich ja von der Idee ein Stück abschneiden, oder?
Ja, natürlich. Also diese Idee, also wir sind 2014 schon gefragt worden von den Niederlanden, wie macht man eine Künstlerstadt? Und 2016 war so in der Diskussion auch mit der Kulturstiftung des Bundes, ob ich nicht ein Handbuch schreibe, wie man eine Künstlerstadt macht. Unsere Sachen sind übertragbar, wir werden auch kopiert. Ja, in vielen Sachen, Bänkefest zum Beispiel, wurde auch hier in der Region schon von anderen kopiert. Ja, wunderbar. Ja, das ist doch klasse. Ja, und ganz viele von unseren Ideen oder Ansätzen oder die kann ich gerne weitergeben. Also das ist skalierbar und es ist übertragbar. Und von daher fände ich das toll, wenn man sich da im Grunde weiter austauscht. Jetzt war Professor Willingmann hier, der Minister, und da habe ich ihm auch gesagt, ich würde mir wünschen, dass hier so eine kleine Akademien, universitäre Anbindung ist, wo es um die Entwicklung des ländlichen Raumes geht. Also normalerweise sind die alle immer in den Städten, Bonn zum Beispiel, wo ich dann denke, ja, kriegen die überhaupt mit, was hier läuft? Ja. Ja. Und ich würde mir das sehr wünschen, dass man viel näher an den Leuten dran ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel so ein Reallabor zu etablieren oder halt eben diesen universitären Zweig hier zu schaffen.
Haben Sie das Gefühl oder würden Sie sagen, Sie haben so ein bisschen die Antwort auf einen demografischen Wandel gefunden?
Also ich denke, das weiß ich nicht. Also natürlich ist das erstmal noch ein Einzelfall, aber so wie ich das im Moment erlebe, ist es auf jeden Fall erweiterbar. Wie gesagt, ein Monat 21 und wir haben wirklich richtig viel Resonanz gekriegt von vielen Leuten, die angerufen haben und gefragt haben. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte 5 Leute, da könnte eine ganze Menge mehr passieren. Oder wenn man dann wirklich nochmal ganz anders Werbung macht und wirklich auch Start-ups reinbringt und mit einem Gründerzentrum. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, den habe ich kennenlernen dürfen bei der Landesvertretung. Und da habe ich gesagt, wunderbar, Sie müssen unbedingt mal nach Kalbe kommen. Ich würde gerne hier so ein Gründerzentrum schaffen und würde gerne auch im Grunde ganz neu über Handwerk nachdenken, was hier sich etablieren könnte. Wir hatten auch schon mal solche Unternehmungen gestartet, also weil uns auch wirklich eine ganze Tischlerei angeboten worden ist. Und das tat mir in der Seele weh. Wir konnten es nicht nehmen, weil wir nicht die Plätze haben, um diese vielen Maschinen zu stellen. Aber so eine Möglichkeit besteht ja immer weiter, auch weil immer mehr Handwerksbetriebe aufgeben müssen und keine Nachfolger finden. Und dann aber neu zu überlegen, was kann man anders machen mit diesem Handwerk. Und wir hatten schon Ideen. Also hier kommen ja zum Beispiel auch Fachwerkhäuser komplett noch auf die Deponie, das ist eine Riesenschande. Ja, wo man dann auch denkt, hä, tolles Holz, Lehm, alles recycelbare Stoffe. Man könnte wirklich ganz neu auch solche Dinge durchdenken und auch dann neue Wirtschaftszweige entwickeln. Und zwar hier vor Ort, ganz nah.
Wir hatten da gerade eben schon mal kurz drüber geredet, um auf dem Land anzukommen. Es braucht Wohnungen, es braucht Jobs, Kita, Schule, all das. Braucht es Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ohne Kunst wird es ziemlich farblos. Die Kunst reflektiert unser Sein und erweitert es. Und wenn wir im Grunde keine Kunst hätten, würden wir verarmen. Also man erinnert sich noch so ganz dünn daran, wie es zu Corona-Zeiten war. Ja, da schrie die ganze Gesellschaft, oh, ich kann nicht mehr ins Theater gehen, nicht ins Kino gehen, ich kann nicht zur Ausstellung gehen. Das ist jetzt mittlerweile völlig veräppt. Man wundert sich nur. Aber es war ein Bedürfnis. Und zwar, wenn es weg ist, und zwar total weg ist, haben alle gemerkt, was fehlt. Es ist einfach ein notwendiges Mittel auch des menschlichen Ausdrucks, den wir brauchen und den wir nutzen müssen und auch, ja, den wir für unser Sein einfach verwenden. Wir haben schon immer im Grunde irgendwie uns kunstvoll, künstlerisch ausgedrückt. Also Formen gefunden, die Ideen, die Dinge, die uns bewegen, nach draußen zu bringen. Und Höhlenmalereien sind uralt, Jahrtausende alt und sind Ausdruck von diesen Menschen, die damals das wiedergeben wollten, was sie bewegt haben. Und das brauchen wir. Wir brauchen Ausdruck. Wir kriegen im Moment sehr viel Eindruck und wir haben ganz wenig Ausdrucksmöglichkeiten und irgendwann implodiert man, glaube ich. Ja, und das sind dann so Sachen, wo es dann in die Aggression geht oder wo man dann verknirscht wird oder depressiv. Und ich glaube, wir brauchen immer auch Formen des Ausdrucks.
Was passiert denn mit Orten, wo so künstliche Angebote verschwinden?
Ja, die werden langweilig und die werden nicht mehr attraktiv. Es gab es in den 70er Jahren in Baden-Württemberg, da hat man Dorfgemeinschaftshäuser geschlossen. Und diese Orte sind dann richtig gehend gestorben, weil da überhaupt keine Veranstaltung mehr stattfand, kein Gemeinschaftserleben mehr, kein Theater, kein Spieleabende, nix, ja, kein Konzert. Und diese Orte werden auch nicht mehr attraktiv empfunden von Menschen, die irgendwo aufs Land ziehen, weil sie dann sagen, ja, schlafen kann ich auch woanders. Man braucht im Grunde Anregungen und auch ein Stück weit dieses Erweiternde, was halt eben durch Kunst und Kultur passiert.
Wir haben jetzt viel über Gesellschaft geredet, über den ländlichen Raum, aber wir müssen ja auch ein bisschen auf die Wahl gucken, die vor uns steht. Die verschiedenen Parteien haben ja ganz unterschiedliche Ideen, wie sie mit der Kulturförderung und der Kunstförderung umgehen wollen. Die AfD spricht da zum Beispiel von einer patriotischen Kulturpolitik und deutscher Kultur. Würde die Künstlerstadt noch so funktionieren unter diesen Aspekten?
Nein.
Das war eindeutig.
Ja, also ich verstehe auch gar nicht, was damit gemeint ist. Also was ist eine deutsche Kultur? Deutschland war schon immer ein Land, wo viele Kulturen gelebt haben. Und deswegen geht das nicht. Und man kann auch nicht Kunst und Kultur beschneiden. Also das ist ja genau das, was wir brauchen, dass sie nämlich frei ist. Und es steht ja zum Glück im Grundgesetz. Und das muss auch frei bleiben. Ja, es muss eine Kunstfreiheit geben und eine Kulturfreiheit geben und man muss das ausdrücken dürfen, was wirklich auch in dem Moment wichtig ist und nicht sich beschneiden lassen. Und das ist ganz fürchterlich. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, ob dann wirklich irgendjemand dann unsere Sommercampusse zensieren würde oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Wir werden im Grunde weitermachen, so wie wir denken, dass Kunst und Kultur gelebt werden muss. Wir lassen uns da, glaube ich, wenig beirren.
Wir schauen jetzt noch mal ganz bisschen in die Zukunft noch weiter. Die Wahl ist schon vorbei, 10, 20 Jahre, vielleicht sogar in die Zukunft. Wie würden Sie sich wünschen, dass die Künstlerstadt dann aussieht?
Nach wie vor bunt, lebendig und vielfältig. Und nach wie vor international und mit tollen Menschen, die hier reinkommen und die sich austauschen und sich begegnen und auch eine Wirkung in der Stadt und der Region hinterlassen.
Und wie sollte die Altmark aussehen?
Ja, ich würde mir wirklich wünschen, natürlich, wenn die Wahl so wird, wie sie prognostiziert wird, dann weiß ich es nicht so richtig, wie das sich entwickeln wird. Also es wird auf jeden Fall mehr Widerstand geben und wünschen würde ich es mir trotzdem so, dass wir diese verrückten Ideen, die da auch existieren und von denen ich aber ziemlich sicher bin, dass sie funktionieren könnten, trotzdem leben können. Und zwar auf irgendeine Weise. Also still und heimlich, leise, im Hintergrund, im Untergrund, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dass wir weiter daran arbeiten können und auch dann wirklich diese Vision von einer wirklich tollen Landschaft, die Potenzial hat für weit mehr, mit wirklich auch engagierten Leuten, dass wir die weiterhin behalten.
Das ist ein schönes Bild für in 10 Jahren, vielleicht auch in der nahen Zukunft. Wir bei 2,1 Millionen haben ja immer so ein kleines Abschlussritual am Ende. 3 Fragen, die kriegen natürlich auch Sie. Die erste wäre, was sind denn für Sie die entscheidenden Themen in diesem Wahljahr 2026?
Naja, eigentlich sind es wirklich immer diese prominenten Sachen von der AfD, die im Grunde gerade durchgekaut werden. Dabei denke ich, gibt's eigentlich noch einen Haufen anderer Themen, über die im Moment überhaupt niemand nachdenkt. Und das merke ich auch immer wieder, dass das ganz schön schwierig ist, ja, weil viele Themen dadurch einfach überhaupt nicht mehr beachtet werden, die aber wichtig sind zu diskutieren.
Welche Themen wären das?
Ja, zum Beispiel, wir haben einen Altersdurchschnitt von 48,8 Jahre in der Altmark. Das ist sehr alt und kein Mensch denkt über neue Wohnmöglichkeiten für alte Menschen und Senioren oder auch über die sehr wahrscheinlich wachsende Demenzzahl nach. Es wird überhaupt darüber daran nicht nachgedacht. Es wird gar nicht weitergedacht, wie Mobilität noch verbessert werden kann. Also wir haben, glaube ich, vor 5 Jahren mit Easy Mile uns kontaktiert und wollten da schon ein Bundesprojekt machen, um autonomes Fahren hier in die Altmark zu bringen. Das, denke ich, müssen wir dringend machen. Ja, es muss viel stärker auch gefördert werden, um halt eben die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Oder dann halt eben auch diese ganzen Initiativen zu stärken, müssen auch andere Strukturen geschaffen werden als die bisherigen. Ja, wir haben keine guten Strukturen für ehrenamtliches Engagement. Da fehlt ganz viel. Ja, wo im Grunde eigentlich auch machbar wäre. Ja, es gibt andere Bundesländer, die da weiter sind. Solche Dinge, das fehlt völlig. Oder halt eben auch Kinder und Jugendliche. Wir machen ja Kinder- und Jugendlichenarbeit und ich bin immer wieder völlig erstaunt, wie viel Resonanz das kriegt und wie wenig hier im ländlichen Raum noch angeboten wird. Natürlich mit den Akteuren, die hier sind, immer wieder auch uns vernetzen und uns stärken und auch Dinge zusammen machen. Aber es könnte noch viel mehr laufen, weil eigentlich sind ja Kinder und Jugendliche unsere Zukunft.
Ja. Würden Sie sagen, die Wahl ist eine Schicksalswahl?
Was ist Schicksal? Also ich denke, es wird bestimmt nicht leicht. Ich bin grundlegend ein optimistischer Mensch und denke, immer mal sehen, wie weit wir unsere Dinge trotzdem machen können. Und ich wünschte es mir auch, dass viele Themen, die trotzdem noch dringend behandelbar wären, auch wie Klimasachen, dringend dann trotzdem noch auf den Tisch kommen. Ist schwierig, wird schwierig. Ich denke manchmal eher so, dass ich denke, 10 Jahre müssen wir durchhalten, bis viele verstanden haben, das war ein Holzweg. Und dann gibt's eine neue Episode. Und dann sehen wir mal, was dann übrig geblieben ist. Ich denke nicht, dass die Künstlerstadt da so fürchterlich drunter leiden wird. Wir haben sehr gute Netzwerke und Systeme zur Unterstützung. Aber viele, viele von den eher kleineren Initiativen, und das täte mir sehr leid, weil die, weiß ich nicht, ob die das durchhalten, 10 Jahre. Ja.
Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres 2026?
Ich denke im Chaos. Es wird wahrscheinlich fürchterlich chaotisch hergehen, weil die Frage ist wirklich, wer regiert dann? Wie wird regiert? Wer schließt sich mit wem zusammen? Und ich glaube, es wird ein fürchterlich chaotischer Start werden. Ich denke, das beruhigt sich nicht vor April, Mai nächsten Jahres 27.
Okay. Danke, Frau Köbele, dass wir heute in Ihrem Wohnzimmer sein durften. Das war schon mit unserem Podcast 2,1 Millionen. Ich empfehle jedem mal, die Künstlerstadt zu besuchen. Wer es im Hintergrund gehört hat, Frau Köbele hat ein wunderschönes Windspiel auf dem Balkon hängen. Das hört man immer mal. Aber was sind denn die nächsten Veranstaltungstipps bei Ihnen?
Ja, natürlich einmal die Atelierrundgänge. Wir haben wirklich sehr hochwertige zeitgenössische Kunst zu sehen und zu erleben. Dann aber auch der Pen Berlin kommt mit Monika Maron, mit Niklas Otters Bach und Valerie Schönjan dabei. Wird bestimmt eine tolle Veranstaltung. Und Wissenschaft für Demokratie ist hier mit 2 Veranstaltungen, einmal zu Mythen um Medizin und zu Mythen um Klima und Energie. Und da auch ganz herzliche Einladung.
Sehr schön, danke. Und danke auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart bei 2,1 Millionen. Wir sind der Politik-Podcast von NZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Falls ihr gern was dazu sagen wollt zur Künstlerstadt oder auch allgemein zur Kulturförderung, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast@volksstimme.de oder kommentiert einfach unter der Folge. Wir lesen alles. Und somit nochmal danke fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast. Die vier Hosts sind Lena Bellon, Max Hunger, Jan Schumann und ich, Elisa Schulz. Redaktion Frank Rugulis. Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff, Anne Holski und Gregor Rittmeier. Grafik Tobias Büttner.